0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Die ersten zwei Tage bei den ATP-Finals sind durch. Es wird Zeit für das erste Daily hier von Chip in Charge. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
In ein paar Stunden dann auch an meiner Seite, jetzt noch per Skype zugeschaltet, aber auch du wirst jetzt ab heute bei den ATP-Finals dabei sein.
So sieht's aus, ja.
Wir haben hier schon zwei wirklich interessante Tage erlebt, auch wenn wir noch nicht das ganz, ganz spannende Tennis erlebt haben. Aber ich fand, die ersten beiden Tage waren sehr unterhaltsam. Wie ging's dir beim Beobachten dieser Matches?
Naja, vor allem haben wir natürlich drei Außenseitersiege gesehen. Und das kann so einer Veranstaltung ja einfach nur gut tun. Hätten wir jetzt alle vier nominell favorisierten Spieler gesehen und wären sie alle locker durchgegangen, ich glaube, dann wäre schon wieder so ein bisschen die Ödnis eingetreten, oder zumindest die gefühlte Ödnis, und so ist alles ein bisschen aufgemischt worden. Es scheint noch sehr viel möglich. Es sind zwei Spieler, die noch gar nicht überzeugen konnten, Berrettini und Nadal. Aber davon ab, glaube ich, haben alle anderen sechs noch eine recht gute Chance, sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Und sowieso sind viele interessante Storylines eben aus diesen ersten vier Matches entstanden.
Dann lass uns mal anfangen mit dem, ich sag jetzt mal, langweiligsten Match dieser vier Matches, die wir bislang gesehen haben. Das Match von Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini. Das war ein Klassenunterschied, das müssen wir dann auch so sagen. Matteo Berrettini hatte sich als letzter Spieler qualifiziert und wir hatten schon in der Vorschau gesagt, ja, wir haben sieben Spieler, die das Turnier theoretisch gewinnen können, und Matteo Berrettini, weil wir haben ihm von vornherein nicht so ganz viel zugetraut. Das soll überhaupt nicht in Abrede stellen, was er für ein großartiges Jahr gehabt hat. Unter anderem dann mit dem Hardcore-Swing in den USA. Aber Berrettini scheint hier so ein bisschen überfordert zu sein, und das erste Match dann gegen Novak Djokovic, der diesen Belag wahrscheinlich liebt, heiß und innig liebt, das war dann auch eine sehr undankbare Aufgabe für ihn.
Ja, das war Pech gehabt, würde ich sagen. Ja. Djokovic kriegt hier einen Belag, der schnell, aber nicht zu schnell ist, ein Belag, wo der Ball nicht sonderlich hoch abspringt. Das heißt, er hat A, die Returns dahin bekommen, wo er sie wollte, beziehungsweise die Aufschläge von Berrettini landeten in der Hitting Zone von Djokovic's Return. Da sollen sie natürlich sein. Er konnte über seine Rückhand dominieren. Rückhand von ihm gegen die von Berrettini. Ganz bittere Geschichte. Und auch sonst, wenn Berrettini mal Kluges einfiel, dann hat Djokovic das ja sehr schnell gekontert. Und selbst wenn es jetzt am Ende ein 6-3, 6-3 statt ein 6-2, 6-1 gewesen wäre, der Unterschied war enorm. Und unter Umständen wird der Unterschied zwischen Djokovic und allen anderen hier recht enorm sein. Bin ich gespannt, ob das jetzt eher ein Zeichen von Berrettinis Schwäche war oder ob Djokovic so gut hier ist, wie man es erwarten kann. Und für Berrettini wird es vermutlich schwer, hier, ich will nicht sagen Satz zu gewinnen, aber zumindest wird es schwer, ein Match zu gewinnen.
Berrettini, über den haben wir häufiger schon gesprochen, dass wir dann auch die Rückhand als die Schwäche identifiziert haben. Er hat zwischendurch mit seinem Slice oder seinen Slice insgesamt dann auch zu einer Stärke machen können, wenn er die flach getroffen hat, wenn die dann auch flach beim Gegner abgesprungen sind. Wir haben hier nicht den hohen Ballabsprung, aber es ist tatsächlich dann immer in die Wohlfühlzone von Novak Djokovic reingekommen, und der konnte mit dieser Rückhand machen, was er wollte, und das ist dann wirklich dann noch ein Klassenunterschied. Die Vorhand, der Aufschlag von Matteo Berrettini, der kann mit den Besten mithalten, aber die Rückhand, da wird er noch einiges dran arbeiten müssen, und gegen Novak Djokovic war das eine sehr, sehr stumpfe Waffe.
Ja, und das Ding ist natürlich, ein richtig guter Slice hilft schon was gegen Djokovic, nur ich würde hier nicht eben von einem absoluten Weltklasse-Slice sprechen. Also ich würde mal sagen, es gibt vielleicht 3, 4, 5 Slices auf der Welt, die Djokovic zusetzen. Und früher war das ja die Waffe, mit der Federer eben die Matches gegen Djokovic gewonnen hat. Aber A, hat sich Djokovic da besser drauf eingestellt, und B, ist der von Berrettini, sagen wir, vielleicht der 10. beste Slice und eben nicht der 3. beste Slice auf der Welt. Und das macht dann schon einen Unterschied. Und es war halt natürlich auch so ein bisschen das klassische Match, wo Djokovic primär die wichtigen Punkte gewinnt und da dann eben auch wieder ganz hellwach ist. Und das ist ja einfach etwas, was ihn auszeichnet, dass er so ein Match hier nicht dominiert, à la Federer ist in der Zone und verliert, sagen wir, 12 Punkte in so einem Match, sondern das ist einfach, Djokovic gewinnt eben die wichtigen Punkte. Und die sind halt beim Tennis einfach dadurch enorm wichtig, dass sie halt so häufig passieren. Und wer die gewinnt, der gewinnt normalerweise auch das Match. Und wie gesagt, es war vielleicht kein 6-2, 6-1, sondern vielleicht ein 6-3, 6-2. Und trotzdem ist es fast müßig, weil Djokovic eben so viel besser ist als Berrettini.
Das war die Nachmittagsbegegnung, das war die erste Begegnung, die wir erlebt haben hier beim Einzel bei den ATP Finals am Sonntagnachmittag. Sonntagabend haben wir dann meiner Meinung nach die bislang beeindruckendste Leistung gesehen von einem Spieler, von dem wir es so eventuell nicht erwartet hätten. Novak Djokovic, die Leistung war stark, ja, und wir werden vielleicht noch beeindruckendere Leistungen erleben, aber mich am meisten beeindruckt hat Dominic Thiem am Sonntagabend gegen Roger Federer. 7-5 heißt es. Und es ist ein ja durchaus bemerkenswertes Head-to-Head, was die beiden jetzt haben. 5-2 steht es inzwischen für Dominic Thiem, der es immer wieder schafft, Roger Federer dann auf dem falschen Fuß zu erwischen, beziehungsweise aus seiner Komfortzone zu bringen. Und Komfortzone meine ich in dem Fall, dass ich sehr häufig Roger Federer in diesem Abend dabei beobachtet habe, wie er falsch zum Ball stand. Da gab es Aufschlagspiele, wo er 2-3 Ballwechsel hintereinander entweder zu spät kam oder der Ball ihm so vor die Füße geklatscht ist, dass er damit überhaupt nichts machen konnte. Und das sehen wir halt bei Roger Federer höchst selten. Und das hat Dominic Thiem hier geschafft. Und er hatte nicht diesen langsamen Hartplatz, aber wir können inzwischen sagen, er hat sein Spiel auf diesem Hartplatz, auf diesem schnelleren Hartplatz, so anpassen können, dass auch hier jetzt inzwischen Weltklasse-Leistungen für Dominic Thiem drin sind, weil er hat auch selber gesagt, ja, ich war bisher lang nur auf Sandplatz erfolgreich, beziehungsweise auf den langsamen Hartplätzen, Indian Wells kommt da in den Kopf. Hier hat er wirklich eine ganz große Leistung meiner Meinung nach gezeigt. Wie geht's dir dabei?
Und vor allem hat er uns in den letzten Wochen daran gewöhnt, dass das durchaus schon im Bereich des Möglichen ist. Wir sprechen hier nicht von der Sensation, als hätte Berrettini Djokovic besiegt, sondern von Thiem, der sich mittlerweile platziert hat in der Gruppe hinter den großen drei, auch auf dem Hardcourt. Man muss ihm einfach was zutrauen. Und das ist natürlich fast schon erstaunlich, wenn wir überlegen, wie häufig wir auch in unseren Sendungen darüber gesprochen haben, meine Güte, wie weit ist denn ein Thiem bitte entfernt von der absoluten Weltspitze auf dem Hardcourt? Und das kann man einfach so nicht mehr sagen. Und er hat hier einfach vieles richtig gemacht. Es gab ja diese berühmte Statistik beim Finale in Indian Wells, wo, glaube ich, er jeden Aufschlag von der Vorteilsseite in die Rückhand von Federer gespielt hat. Das hat er hier zwar nicht mehr so krass durchgezogen, aber trotzdem hat er da quasi fast einen Gewinnschlag gegen die Rückhand von Federer oder ist in der Lage, sehr viel dort vorzubereiten, so wie es Nadal ja auch in der lange Zeit konnte. Und das macht er sehr gut, wie er da aufschlägt. Und was mir danach auffiel, hat sehr gut retourniert. War aggressiv bei den Returns, er stand sowieso generell sehr nah an der Linie dran, hat da sehr viel Druck ausgeübt, hat wirklich einfach, die Amerikaner sagen dazu, er hat quasi den Court, aber auch das Spiel von Federer als penetriert. Er hat es da immer wieder reingestoßen und hat einfach enormen Druck auf Federer ausgeübt. Und da scheint er einen Matchup zu haben, wo er wirklich Federer, ja, im Moment, wo man sagen kann, dass er wahrscheinlich ein Matchup der etwas bessere Spieler ist und im Moment auch eher bevorteilt ist. Und das ist natürlich immer spannend, wenn wir sowas gegen einen dieser Top-3-Spieler sehen, dass da von unten einer kommt und erstmal nominell im Moment einen Vorteil hat und hier ihn dann auch ausnutzen kann.
Was mir sehr gefallen hat, er hat eine wunderbare Rückhand, das wissen wir seit Jahren. Die einhändige Rückhand, da sagen dann auch viele Leute, ja, das ist so wunderschön, die einhändige Rückhand. Mit der Rückhand kann er allerdings auf diesen Plätzen nicht so richtig viel kaputt machen. Dort kann er bei langsamen Hartplätzen, kann er mit seinem Spin unglaublich viel rausholen, weil er den Ball hoch abspringt, weil er den Gegner aus dem Platz treibt. Das muss er anders machen. Und hier, was mir sehr gut gefallen hat hier im Spiel gegen Roger Federer ist, dass er immer wieder seine Vorhand eingesetzt hat. Und jeder Vorhandschlag hat dafür gesorgt, dass er den nächsten Ball auch mit der Vorhand nehmen konnte. Und so konnte er immer wieder Roger Federer weiter unter Druck setzen und der stand dann, wie gesagt, häufiger falsch zum Ball. Und wie Thiem hier seine Vorhand eingesetzt hat und dass er nicht nur immer mit 100% über dem Ball, über den Spin gehen muss, das hat mir sehr gut gefallen an diesem Abend. Und das vielleicht dann auch so eine kleine Taktikanpassung ja von ihm dann auch.
Ja, und er ist vielleicht auch jetzt der spannendste Spieler der Woche. Ich hatte am Sonntag vor der Aufnahme zu dir gesagt, dass ich ihn im Moment ins Finale tippen würde. Ich bin mir nicht sicher, dass das jetzt wirklich passiert, weil ich nicht weiß, ob er Djokovic und Berrettini, also Djokovic so ist eine klare Ausnahme, bin mir auch nicht mal so sicher, ob er Berrettini schlagen kann. Er ist der einzige Wackelkandidat, glaube ich, hier von den dreien gegen Berrettini. Die beiden hatten ja ein unglaublich enges Match auch in Wien. Und da bin ich zum Beispiel gespannt, kann er das Match jetzt besser gestalten als in Wien? Das hätte er ganz ehrlich verlieren können. Da mögen die Nervenrolle gespielt haben, da hatte ihn Berrettini aber auch einfach die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hergetrieben bis Ende des zweiten Satzes. Und mal gucken, ob Thiem da jetzt den Vorteil schon wieder am Ende verspielen muss oder was da passiert. Aber für mich ist er so ein bisschen der spannendste Spieler hier, weil für mich hier viel möglich scheint, wirklich vom Finaleinzug bis hin, dass er doch noch in der Vorrunde ausscheidet.
Dominic Thiem hatte also am Sonntagabend das Spiel gegen Roger Federer gewonnen und Roger Federer hat sich hinterher in der Pressekonferenz dazu geäußert, zu seinem Auftritt bzw. zu dem Match gegen Dominic Thiem. Da hören wir jetzt mal rein.
I thought they played well. I mean, the start definitely didn't help. That put me, you know, on the back foot a little bit, but I recovered well and I thought after that the match was actually pretty even for a long period of time. Had my chances, I felt, you know, didn't felt like I was outplayed or anything. It's just maybe sort of that first round hiccups a little bit, you know, that was not hitting your spots on the serve when you need to, getting into trouble early in the service games, which, you know, maybe doesn't happen later on in a tournament. But I thought also Dominic saved himself real well when he had to. So it was, I thought he played a tough first round performance today and my game was probably just not good enough and the start didn't help.
Roger Federer, das kann ich aus persönlicher Beobachtung sagen, war sehr grumpy Sonntagabend. Er war überhaupt nicht zufrieden mit seiner Leistung. Letztes Jahr hatte er auch schon das erste Spiel verloren, hatte sich dann aber noch fürs Halbfinale qualifiziert, wo er dann gegen Alexander Zverev ausgeschieden ist. Aber der ist grumpy ins Bett gegangen.
Ja, es war ja eben auch erstaunlich. Er hatte dann ja das Turnier in Paris, trotz eigentlich einer ganz guten Auslosung, abgesagt, weil er sagt, er will in diesem Jahr einen großen Titel gewinnen. Und London sei ein großer Titel. Von daher das muss ihn schon sehr gewurmt haben. Und er weiß ja eben auch, wer noch auf ihn wartet, nämlich Novak Djokovic. Ich gehe davon aus, dass er Berrettini besiegen wird. Das Spiel von Berrettini sollte ihm liegen. Aber wenn es am Ende darauf ankommt, dass er Djokovic schlagen muss, um hier ins Halbfinale zu gehen, das wird keine Aussicht sein, die ihm gefallen wird. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er es wirklich schaffen kann. Und da ist die Frage, hat er da nicht vielleicht in Paris was vergeben, auch wenn natürlich London der größere Titel als Paris ist.
Roger Federer hat also gegen Dominic Thiem verloren. Wir werden heute Roger Federer gegen Matteo Berrettini gesehen und dann heute Abend Novak Djokovic gegen Dominic Thiem. Roger Federer gegen Matteo Berrettini, genau. Und heute Abend Novak Djokovic gegen Dominic Thiem. Auf das Match Djokovic gegen Thiem bin ich sehr gespannt.
Ja, eben, man muss natürlich Djokovic
natürlich
hier vorne sehen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Thiem vielleicht so einen kleinen Quervergleich ziehen zu einem Stan Wawrinka. Wawrinka ist natürlich ein Spieler, der immer in der Lage gewesen ist, auch einen Djokovic in vielen Lagen zu gefährden. Und vielleicht hat Thiem hier mittlerweile auch etwas ähnlich wie gegen Federer, wo er das für sich auch etwas entdeckt und hier nochmal einen Schritt macht. Und das wäre natürlich eine Sensation, wenn er nacheinander hier Djokovic und Federer schlagen könnte in der Gruppe.
Ein Spieler, der jetzt bei den ATP-Finals hintereinander Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal besiegt hat, das ist Alexander Zverev. Der hat letztes Jahr im Halbfinale und Finale Djokovic und Federer besiegt und dieses Jahr in seinem ersten Match dann Rafael Nadal. Gestern Abend haben die beiden gegeneinander gespielt. 6:2 und 6:4 heißt es am Ende für Alexander Zverev. Es wurde viel darüber gesprochen, dass Rafael Nadal vielleicht nicht fit sein könnte, weil er in Paris rausziehen musste wegen einer Bauchmuskelzerrung. Aber wenn er das ganze Spiel über gestern mit ungefähr 120, 122 Meilen aufgeschlagen ist, er selber gesagt hat hinterher, nein, es lag nicht an meinem Bauchmuskel, da war alles in Ordnung. Ich bin insgesamt sogar recht glücklich über meine gesundheitliche Situation. Dann müssen wir sagen, da ist Rafael Nadal gestern auf einen bärenstarken Alexander Zverev getroffen. Und da dürfen wir dann auch von dieser Leistung nichts runternehmen und müssen sagen, das war gestern eine wirklich starke Leistung von Alexander Zverev beim 6-2, 6-4.
Ja, sie war stark von Zverev und Zverev hat die Tür immer zugestoßen, wenn Nadal doch noch fast drangekommen wäre. Und es waren ein paar Geschenke von Nadal dabei, die kamen nicht unbedingt über Surf. Wenn man aber sieht, wie er zum Beispiel die beiden Breaks im ersten Satz weggibt, das sind Vorhände, die er wahrscheinlich normalerweise macht. Hier landen sie nicht im Court, aber auf der anderen Seite ist er ja wirklich jemand, der in jedes Match zurückkommen kann und vor dem fast jeder Angst hat, dass er doch noch zurückkommt. Und das hat Zverev hier natürlich so stark gemacht und er hat es mit dem Schlag gemacht, der in diesem Jahr so häufig so wackelig gewesen ist. Mit dem Aufschlag hat er sich Nadal vom Leib gehalten. Und da muss man dann natürlich nach diesem Jahr auch sagen, Chapeau, dass ihm das so gelungen ist.
Wir können mal drüber sprechen, über seine Aufschlagsleistung. Ich habe gestern, gerade in den ersten Aufschlagspielen, habe ich sehr darauf geachtet, auf die Aufschlaggeschwindigkeit, gerade auch bei Nadal. Habe dann aber auch geguckt, Mensch, wie schlägt denn Zverev auf? Und entweder braucht das Messgerät, das habe ich gestern schon getwittert, entweder braucht das Messgerät eine Kalibrierung oder Zverev konnte wirklich locker durchschwingen, weil da waren Aufschläge mit 147 Meilen, über 230 km/h dabei. Und Zverev hat dort wirklich sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, kaputt gemacht. Er hat knapp 90% der Punkte nach seinem ersten Aufschlag gemacht. Er hat 10 Asse geschlagen, nur 2 Doppelfehler, die waren hintereinander und da gab es die einzige, vielleicht kritische, etwas kritische Situation für Alexander Zverev. Da ist er einmal hochgesprungen, hat sich nochmal locker gemacht und konnte das Aufschlagspiel dann wieder durchziehen. Aber wir haben so häufig darüber gesprochen, in welcher Range Alexander Zverev spielen kann. Entweder er kann den großen drei gefährlich werden und sie auch schlagen, oder er ist so ungefähr bei Top 15. Das war gestern das obere Ende dieser Range.
Ja, und hier kommt wahrscheinlich dazu, dass ihm der Court schon liegt.
Ja.
Oh, du hast ihn dann auch dazu noch gefragt, das hören wir gleich, aber ich denke, das ist ein Platz, der ihm sehr liegt und der Nadal überhaupt nicht liegt. Das muss man dann vielleicht auch noch einfügen. Ich hatte nochmal die Statistik gesehen. Ich glaube, Nadal hat hier in London irgendwie eine Bilanz von, es muss sowas wie 29, 27 oder so sein über die Jahre. Und man sieht einfach, es ist nichts, was ihm sonderlich liegt. Der Ball springt hoch genug, aber es ist häufig ein bisschen zu schnell. Und das passt natürlich einem Zverev sehr, sehr gut. Der hat so viele Bälle genau dahin bekommen, wo er sie haben wollte, konnte dadurch die Punkte machen. Also für ihn vielleicht der ideale Belag. Und Nadal kann wahrscheinlich nur die Augenbrauen hochziehen und den Kopf schütteln, wenn er den Belag sieht.
Natürlich, das muss man dann auch dazu sagen. Und man muss auch sagen, das war gestern nicht Rafael Nadals beste Leistung. Er hat, lass uns mal reinhören, was er da gestern gesagt hat zu diesem Spiel und zu seiner Leistung.
Yeah, he served huge. Very, very, very fast. Difficult to read. First, second. No doubt about that, about how good he is and how good he is able to serve. Another thing is when you have a break in front, things are easier. So if I am not able to resist the score and to hold the score 4-all, 3-all, 5-all, then the opponent is able to serve with much more confidence. No, it's not the same serving 4-all that knowing that if you have a mistake, you can lose the set. Then if you have a mistake, you are draw on the score. No? So that's the main thing. That's why I said before I am disappointed about my competitive spirit, because I was not able to bring the game to that moment that I needed, because I knew that I will not be playing at my 100% today, but I honestly needed to be close on the score to have my chances, because I have been winning a lot. I think it's the first match that I lose. After Roland Garros, I lost in Wimbledon, but I didn't lose no one more match. No, so if I am able to hold the score equal, I am with confidence. I know I have been doing a lot of things well, but especially in the surface, if you make mistakes, then it's impossible.
Also, wir können festhalten, er sagt, er ist fit. Er möchte sich auf morgen wieder vorbereiten, auf sein zweites Spiel. Er möchte fit sein dann auch für die Davis Cup Finals. Er wurde dann auch gefragt, ja, meinen Sie denn überhaupt, dass Sie noch 5, 6, 7 Spiele dann durchhalten können bis zum Ende der Saison? Und er sagte, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt nicht, aber ich möchte es gerne. Das ist das absolute Ziel von mir. Ich möchte gerne fit bleiben bis zum Ende der Saison, weil er nächste Woche die Davis Cup Finals zu spielen hat. Also, er war nicht in der Form gestern, nicht zu 100%, weil er dann auch ein paar Tage lang gar nicht trainiert hat. Er hat am Donnerstag angefangen, hier wirklich locker zu schlagen. Dann hat er ab Freitag hat er die Aufschläge gebracht. Samstag konnte er schon voll servieren. Gestern konnte er voll servieren. Also es war vielleicht, er war ein bisschen eingerostet nach ein paar Tagen Trainingspause. Er hat nicht seinen Lieblingsbelag vor sich liegen. Er ist dann aber auf einen wirklich starken Alexander Zverev getroffen, der mit seinem Aufschlag halt, wenn er so spielt, wenn er so aufschlägt, dann ist dein Aufschlag halt fast unantastbar. Und das hat man gestern gesehen. Und ich habe auch noch Alexander Zverev gefragt nach seiner Vorhand, beziehungsweise ob er glaubt, dass die Vorhand von Rafael Nadal vielleicht ein bisschen ungefährlicher ist auf diesem Boden. Ich wollte ihn eigentlich in eine Antwort reindrängen, aber er sagte Folgendes.
Jetzt ist dieser Platz relativ fix hier in London. Gibt es irgendwelche Unterschiede, was die Schläge von Rafael Nadal mit diesem Court machen, beziehungsweise was der Unterschied dann zu anderen langsameren Hartplätzen ist, dass sie eventuell damit besser klarkommen?
Ja, das war natürlich vielleicht ein bisschen Vorteil trotzdem für mich, aber der Belag ist relativ schnell. Weiß nicht, ob es schneller als letztes Jahr ist oder nicht, kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, aber viele Spieler haben gesagt, dass es schneller ist. Gegen Nadal ist es auf jeden Belag schwierig. Ich meine, die ist Open schon ein paar Mal gewonnen, hat die Australian Open gewonnen, wo der Belag auch sehr schnell ist. Deswegen gegen Nadal muss man immer sein Bestes spielen, um eine Chance zu haben.
Ich wollte so gerne von ihm hören, ja, die Vorhand von Rafael Nadal kommt auf Sand über meinem Kopf an. und auf diesem Belag in meiner Hitting Zone. Das hätte ich gerne von ihm gehört, weil so sah es nämlich aus gestern.
Ja, aber er hat ja selten die Antworten, von denen man jetzt vielleicht erwarten würde, dass sie so kommen. Ich meine, das ganze Jahr über haben zig Journalisten, Journalistinnen versucht, ihn dahin zu bekommen, zu sagen, er sollte etwas offensiver spielen, er sollte näher an der Grundlinie stehen. Er hat das ganze Jahr nicht sagen wollen, obwohl es recht offensichtlich war, dass das so ein bisschen für ihn das ist, was er in vielen Situationen, auf vielen Belegen braucht. Aber er wird es nicht sagen, er wird auch hier nicht die Antwort geben. Aber ich glaube, wir können trotzdem darüber reden, ohne jetzt Gotteslästerung zu betreiben.
Das ist so können wir es machen. Alexander Zverev auf jeden Fall hat gestern einen perfekten Start in diese ATP-Finals gehabt. Und er trifft jetzt morgen in seinem zweiten Einzel auf Stefanos Tsitsipas. Der hat gestern zum ersten Mal gegen Daniil Medvedev gewonnen mit 7-6 und 6-4. Er hatte wie Alexander Zverev vor diesem Spiel eine 0-5 Bilanz. Zverev gegen Nadal eine 0-5 Bilanz. Stefanos Tsitsipas gegen Daniil Medvedev eine 0-5 Bilanz. Jetzt hat er noch eine 1-5 Bilanz. Und ich fand Stefanos Tsitsipas gestern extrem variabel. Er ist häufiger ans Netz gegangen, er hat sehr gut aufgeschlagen, hat sich auch vom Aufschlag von Daniil Medvedev nicht unbedingt immer aus dem Konzept bringen lassen und das war eine sehr runde Leistung und ich könnte mir vorstellen, dass das gestern ein sehr wichtiger Sieg für Stefanos Tsitsipas gewesen ist.
Ja, das hat er dann auch nicht sonderlich eloquent, aber hat es dann versucht auch im Nachhinein zu erklären, auf Nachfragen, dass das für ihn wichtig war und warum das wichtig war und ich glaube, hier ging es schon, das kann man wohl so sagen, auch um ein paar persönliche Animositäten. Er ist nicht der größte Freund von Medvedev und es wird ihm auch gut getan haben, den hier zu besiegen und der Belag wird ihm auch einfach liegen und für Medvedev ist es natürlich bitter, der hatte schon in Paris ein Match verloren, wo er genauso viele Punkte gemacht hatte wie Jeremy Chardy, hier hat er glaube ich am Ende 4 Punkte weniger gehabt, das ist natürlich auch dann immer ein bisschen Lotterie, so ein Spiel am Ende zu verlieren, aber da muss man zum Beispiel auch sagen, dass ein Tsitsipas eben nicht nur variabel gespielt hat, sondern dann auch im Tiebreak diese 2 Punkte gewonnen hat beim 5-5, die so unglaublich entscheidend waren. Und ich weiß nicht, ob er das Match gewonnen hätte, hätte er diesen ersten Tiebreak da noch verloren. Und das ist dann einfach was, wo man sagen kann und sagen muss, Tsitsipas gehört eben doch zur Gruppe der anderen beiden dazu, zu Zverev und zu Medvedev. Er hat noch nicht deren Erfolge, aber er ist ein Big-Match-Player. Und er ist ja derjenige, der in diesem Jahr eben auch die Top 3 schon besiegt hat. Und dem, glaube ich, vielleicht im Moment die Konstanz fehlt, die Medvedev in diesem Jahr gezeigt hat, Zverev vorher gezeigt hat, der aber ähnliche Voraussetzungen hat wie die beiden.
Medvedev hat hinterher auch gesagt, ja, ich bin vielleicht auch ein ganz kleines bisschen müde, plus etwas aus dem Rhythmus. Er hat aber auch gesagt, ich kann keine 40 Turniere im Jahr spielen. Ich bin rausgegangen aus dem Turnier in Moskau, beziehungsweise dann auch aus Wien, um mich so ein bisschen zu schonen, weil ich wollte mich nicht verletzen. Und da ist dann vielleicht so ein bisschen auch das Mojo verloren gegangen von Daniil Medvedev, der bis dahin alle seine Turniere dann mindestens bis zum Finale gespielt hatte. Aber ich finde es ja fast schon beruhigend ein wenig, dass auch Daniil Medvedev irgendwann mal nicht mehr zu 100-105% diese Leistung bringen kann, die er ja in den Monaten zwischen, ich sag's jetzt mal, Juni bis Oktober gespielt hat. Das war ja, ist ja, wie gesagt, fast beruhigend.
Na, ja, und er kriegt ja jetzt auch eine Chance, da sich wieder eine gute Situation zu bringen. Jetzt trifft er auf Nadal, der recht offensichtlich eben nicht in der besten Form ist. Er hat eine Chance, da die Revanche zu bekommen für Montreal und für New York. Ich würde sagen, er geht auch mit der 50-50% Chance rein und dann sieht ja so alles wieder besser aus. Dann kriegt er vermutlich ein Endspiel gegen Alexander Zverev im letzten Gruppenspiel. Möglicher sogar, dass wir am Ende hier einen Nadal erleben in 0-3 Matches und die anderen jeweils 2-1 haben. Und von daher traue ihm zu, hier noch weiterzukommen, aber einfacher wird es natürlich nicht mehr.
Auf jeden Fall hat Stefanos Tsitsipas gestern das zweite oder das Mittagseinzel gegen Daniil Medvedev gewonnen und damit sind Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev die Führenden in dieser Gruppe und Medvedev und Nadal werden morgen Nachmittag gegeneinander spielen und dann auch so ein bisschen darum spielen, wer wahrscheinlich gar keine Chancen mehr hat aufs Weiterkommen beziehungsweise wer noch Weiterkommen Chancen hat. Das waren die Einzel. Wir haben allerdings auch schon 4 Doppel erlebt in diesen 2 Tagen. Wir haben die Gruppe von Kevin Kravitz und Andreas Mies gehabt. Wir haben ja schon drüber gesprochen, beziehungsweise wir hatten die beiden ja schon am Media Day dann gesprochen und die beiden haben gestern gegen Jean-Julien Rojer und Horia Tikau gespielt. Und das war das Doppel, wo wir vorher gesagt haben, wenn sie weiterkommen wollen ins Halbfinale, dann sollten sie das gewinnen. Und es war ein sehr, sehr enges Match. Kravitz und Mies hatten den ersten Satz nach Break-Rückstand noch mit 7-6 gewonnen. Der zweite, da liefen sie dem Break quasi die ganze Zeit hinterher, mussten dann den 14, den zweiten Satz 4-6 abgeben, vor allen Dingen, weil Roger und Tikau sehr gut aufgeschlagen haben und an ihren Aufschlag quasi gar nichts mehr ranließen. Und dann der dritte Satz ging im Match-Tiebreak mit 10-6 an Krawitz und Mies, die gestern vor allen Dingen über den Return erfolgreich waren. Krawitz hat mit dem Aufschlag von Jean-Julien Roger zwischendurch gemacht, was er wollte. Und Roger war insgesamt wohl der schwächste Spieler auf dem Platz.
Ja, er ist sicherlich hier auch von möglichen Einzelspielern der schwächste. Tikau ist jetzt auch kein filigraner Spieler, aber jemand, der schon genug Waffen im Spiel hat und dem man auch wahrscheinlich eine gewisse Einzelkarriere zugetraut hätte. Bei Roger ist das die Frage, wie weit es da für ihn gegangen wäre. Und du hast nochmal angesprochen, die Wichtigkeit dieses Sieges. Denn gestern, etwas überraschend, haben Herbert und Mahü gewonnen gegen Cabal und Farah. Und unter Umständen sind Herbert und Mahü hier die Favoriten sogar auf den Titel. Und wenn das so wäre, dann müssten Krawitz und Mies hier gegen Cabal, Farah das beste Doppel des Jahres gewinnen, um ins Halbfinale zu kommen oder wahrscheinlich gegen die gewinnen. Also da kann der Sieg wirklich nur gut getan haben, abseits eben von allen anderen Sachen wie, hey, erster Sieg auf so einer Bühne, ganze Geld etc., was damit kommt. Ist natürlich eine tolle Sache, aber für sie war es enorm wichtig, das zu gewinnen, um hier eine Chance aufs Halbfinale zu haben.
Ja, und die beiden genießen ja tatsächlich dann auch jede Sekunde. Wir haben sehr viele Artikel gelesen hier und Sportschau.de hat einen Artikel gebracht. Bei Sky sind sie sehr prominent platziert etc. Krawitz und Mies lernen das quasi große Leben in diesem Jahr so ein bisschen kennen, weil in Deutschland ist dann auch die Aufmerksamkeit größer geworden und sie genießen alles und sie können sich trotzdem noch auf ihre Arbeit konzentrieren und haben gestern, wie gesagt, das erste Doppel gewonnen. 7-6, 4-6, 10-6, du hast es gesagt. Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut haben gestern Abend eine bärenstarke Leistung gezeigt, um gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah mit 6-3 und 7-5 zu gewinnen. Und so treffen jetzt Kevin Krawitz und Andreas Mies am deutschen Mittwochabend quasi vor Zverev gegen Tsitsipas dann auf Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Juan Sebastian Cabal und Robert Farah spielen nachmittags gegen Roger und Tikau. In der anderen Gruppe haben sich ja so ein bisschen vielleicht auch die Favoriten durchgesetzt. Lukas Kubot und Marcelo Melo im Match-Tiebreak gegen Ivan Dodig und Filip Polacek. Und Raven Klaassen, Michael Venus gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury, 6-3, 6-4. Da war am Sonntagmittag um 12 Uhr die Halle schon zu fast 80% gefüllt. Joe Salisbury zieht dann hier die Massen an in London, hätte man auch nicht vorher mitgerechnet.
Ja, mal schauen, ob sie dann natürlich Donnerstagnachmittag auch voll ist. Aber das haben wir in London schon immer erlebt, dass an dem Wochenende so die Hallen voll sind, unter der Woche am Nachmittag häufig Schulklassen da sind. Also es kommen dann schon Leute und für Salisbury ist es wahrscheinlich als der Matches seines Lebens gewesen, hier die Chance zu bekommen. Vorher, ja, was werden das dann? Es werden schon mehr als 10.000 Menschen dann gewesen sein, die da sind. Und das ist ja schon erstaunlich für die Doppelspieler, die da beteiligt sind.
Auf jeden Fall ist das hier eine schöne Kulisse und die Tickets verkaufen sich hier gut im Moment. Die Halle ist fast immer voll und es macht sehr, sehr viel Spaß in dieser Woche momentan. Und wir werden mal sehen, wie die nächsten Tage hier laufen werden. Wir werden ja ab jetzt täglich davon berichten, von den ATP-Finals hier. Und dann können wir uns morgen schon darüber unterhalten, wie die Gruppe aussieht mit Roger Federer, mit Dominic Thiem, mit Novak Djokovic. Und Matteo Berrettini, den habe ich vergessen. Darüber sprechen wir morgen hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen. Ansonsten folgt uns auf Twitter und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, bis morgen. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz. Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet, Longline im Netz, Einstand.
Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.